Shalom und herzlich willkommen zum apostolisch-prophetischen Podcast. Nur keine Angst vor der Endzeit. Heute erfahrt ihr etwas mehr über Gottes Gegenprogramm zum Weltuntergang. Und seid damit gesegnet, habt ein gutes Wochenende, Shabbat Shalom, bis bald.
Zu einer neuen Folge für dieses Wochenende. Wir wollen da weitermachen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Es ging ja um das Thema Angst. Im Johannes Evangelium Kapitel 16, Vers 33 sagt der Jesus, in der Welt habt ihr Angst oder Bedrängnis, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Oder anders übersetzt, seid mutig, ich habe die Welt überwunden. Ja, wir leben in der Endzeit und wie wir das auch schon gelesen hatten, ist die Endzeit davon geprägt, dass die Menschen überwiegend oder mehr und mehr einfach auch von so einer Art Angst ergriffen sein werden, in der Erwartung der Dinge, die noch über die Erde kommen werden, weil sie natürlich völlig unvorbereitet und ja Dingen ins Auge sehen müssen, wo sie gar nicht wissen, was kommt und was das alles unberechenbar macht, die Zukunft. Und genau aus diesem Grund hat Gott sozusagen ein Gegenprogramm. Ich sag mal so, das Gegenprogramm zum Weltuntergang. Ja, Gott möchte natürlich nicht, dass wir in das gleiche Lied mit einstimmen. Deswegen sagt der Jesus auch, wenn ihr diese Dinge alle seht, dann erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Das heißt, wir sollen unser Haupt erheben. Was heißt das eigentlich? Ja, wir sollen nach oben schauen, wir sollen weg. Gucken von dem, was um uns herum passiert. Wir sollen das natürlich nicht ignorieren. Ja, wir leben in dieser Welt. Du bist genauso davon betroffen, wenn eine Naturkatastrophe passiert, wenn jetzt das Coronavirus hier irgendwo ist und Maßnahmen ergriffen werden. Du lebst in dieser Welt, aber wir sollen unser Haupt erheben. Unser Fokus soll nicht darauf gerichtet sein, was um uns herum passiert. In erster Linie, was die Politik richtig macht, was sie falsch macht und so weiter. Wir sollen auf Jesus schauen, was der Vater tut, ja, weil, oder was Gott tun will. Ja, nur wenn wir auf Jesus schauen, dann können wir eine Antwort sein in dieser Zeit und in dieser Welt. Und dazu will ich mir auch, wollen wir uns ein paar Bibelstellen angucken. Weil es geht natürlich nicht nur darum, quasi, okay, jetzt müssen wir so lange durchhalten, bis Jesus kommt. Ja, so, es gibt so die zwei extremen Vorstellungen. Einmal, so, es wird alles ganz schlimm und immer schlimmer und alle Christen werden sterben, durch den Antichrist getötet werden oder können nichts mehr zu essen kaufen. Wie auch immer, da gibt es die unterschiedlichsten Theorien, teilweise auch Bibelstellen, die aus dem Kontext gerissen sind und wo dann eigene Lehren dazu aufgebaut werden oder auch einfach Unwissenheit da ist, weil darüber gar nicht gelehrt und gepredigt wird. Ja, also dieses eine Extrem, es wird alles immer schlimmer, ja, wo man dann so eine Art Weltuntergangsstimmung mit sich herumträgt, vielleicht im schlimmsten Fall, oder versucht sich auf den Weltuntergang vorzubereiten. Ja, es gibt auch viele Christen in den USA, diese sogenannte Prepper-Bewegung, da sind auch viele Christen dabei, die sich sozusagen vorbereiten auf den Weltuntergang und Bunker bauen, Essensvorräte anlegen, Waffen und Munition lagern und horten. Ja, aber ich denke nicht, dass dich das retten wird und dass das den Leuten wirklich helfen wird. Weil, du hast es ja vielleicht gesehen, wenn du jetzt bei Corona in Quarantäne warst, 2 Wochen, ja, ich war nur 2 Wochen in der Wohnung, als wir Corona hatten, und es war schon nach 2 Wochen kaum auszuhalten. Ja, wie willst du es denn Wochen oder Monate in irgendeinem Bunker unter der Erde aushalten, der nur halb so groß, wenn du Glück hast, wie deine eigene Wohnung ist? Genauso wie das auch immer dargestellt wird in irgendwelchen Science-Fiction-Filmen, ja, dass die Leute dann jahrelang unter der Erde im Bunker leben. Ja, das ist total unrealistisch. Ja, wenn die Leute hier noch nicht mal 2 Wochen aushalten in der Wohnung, dann kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn Leute monatelang in einem Bunker eingesperrt sind. Ja, die werden depressiv, die drehen am Rad. Du hast kein Vitamin D mehr, kein Sonnenlicht, du wirst depressiv und so weiter. Das heißt, das kann nicht die Lösung sein. Ja, das ist das eine Extrem. Das andere Extrem, darüber haben wir auch schon geredet, ist sozusagen diese, ich sag's mal so ganz klar und deutlich, die Irrlehre der Entrückung. Ja, die ohne jeglichen biblischen Rückhalt, ohne wirklich beweisbar zu sein in der Schrift, hauptsächlich in vielen auch Pfingstgemeinden, charismatischen Gemeinden. Das hat nichts jetzt damit zu tun, dass die prinzipiell irgendwelchen Irrlehren anhängen. Im Gegenteil, da gibt es viel Gutes, was aus diesen Gemeinden kommt, aber das wird überhaupt nicht hinterfragt. Ja, das wird einfach sozusagen wie so eine Art Tradition weitergegeben. Ja, die Entrückung, als wäre das irgendwie eine biblische Lehre, die auch Jesus vermittelt hätte. Nein, ist es nicht. Ja, Jesus kommt und es gibt diese Entrückung in dem Moment, wenn Jesus wiederkommt. Ja, okay. Das ist dann das andere Extrem, was dazu führen wird, leider, dass viele Christen nicht darauf vorbereitet sind, auf diese Zeit, weil sie denken, brauche ich nicht, werde ich sowieso nicht miterleben. Okay, aber wie gesagt, wie bereite ich mich denn jetzt darauf vor? Ja, es geht natürlich nicht darum, okay, ich muss jetzt durchhalten und dann komme ich dann, dass ich es, Hauptsache, dass ich es irgendwie schaffe und wenn ich dann bei Jesus bin, dann bin ich dann im Paradies, liege dann da rum und die Weintrauben fallen mir in den Mund. Oder anders gesprochen, ich bete den ganzen Tag nur noch Gott an. Ja, selbstverständlich gibt es im Himmel auch Anbetung ganz viel und Gott wird angebetet. Ja, und das werden wir auch machen. Aber wir werden auch eine konkrete Aufgabe haben. Und diese Aufgabe, die wir dann im Reich Gottes haben, ja, die, wenn wir ewiges Leben haben, wir werden dann nicht nichts tun sozusagen. Wir werden eine Aufgabe haben, die hängt davon ab und hat was damit zu tun, was wir hier auf der Erde gemacht haben, wie wir hier mit den Dingen umgegangen sind, die Gott uns anvertraut hat und gegeben hat. Genau. Und genau aus diesem Grund sollen wir erst recht nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern wir sollen ein Segen sein. Wir sollen das Gegenprogramm sozusagen zu dieser ganzen Weltuntergangsstimmung liefern. Und egal sozusagen, was sozusagen die Gegenseite, der Feind auffährt, ja, und er wird einiges auffahren, besonders in dieser Zeit und in den nächsten Jahren, um die Menschen sozusagen in den Abgrund zu bringen. Wir sollen anders sein. Und dazu lese ich jetzt nochmal in Lukas Kapitel 19, Vers 11, ihr kennt das Gleichnis. Als sie aber dies hörten, fuhr er fort und sagte ein Gleichnis, weil er nahe bei Jerusalem war. Und sie meinten, das Reich Gottes würde unverzüglich erscheinen. Er sprach nun, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Ja, da geht's um Jesus, wir wissen das. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Vers 15, und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte. Also Jesus kommt wieder, ja, das ist dieses Gleichnis, beschreibt es ja. Da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, vor sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt habe. Ja, und hier haben wir auch wieder, es geht um dieses Aktivsein, ja, wie Jesus gesagt hat, seid getrost, so wird es übersetzt von Luther, aber seid mutig. Ja, mit dem, was Gott dir gibt, sollst du mutig sein und es einsetzen, was auch immer es ist, ob es Geld ist, was Gott dir anvertraut hat, ob es Zeit ist, ob es bestimmte Talente sind, bestimmte Gaben, die Gott dir gegeben hat. Genau. Und ihr kennt das, ja, wer sagt ja dann jetzt, was sie als Belohnung kriegen? Vers 16, da kam der Erste und sprach, Herr, dein Pfund hat 10 Pfund dazugewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Halleluja. Ja, wenn du dir das überlegst, also er gibt jetzt hier, er sagt ihm, natürlich ist es ein Gleichnis, aber es bedeutet auch, dass Jesus uns oder seinen Dienern, die ihm gedient haben hier auf der Erde, Hier ging es ja jetzt auch um Geld, was er ihnen anvertraut hat. Er sagt, das ist das Geringste. Ja, das Geringste. Und du warst in dem treu, wirst du über 10 Städte herrschen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja, okay, was ist das jetzt, dieses über Städte herrschen? So vielleicht wie so eine Art Bürgermeister, aber ein Bürgermeister, der nicht nur über eine Stadt herrscht, sondern über 10. Ja, und der andere dann über sozusagen 5 Städte. Ja, Vers 19, er sprach auch zu diesem, das war der 5 Pfund erworben hat, so sollst auch du über 5 Städte gesetzt sein. Und wir kennen dann das, kommt noch einer, Vers 20, und ein anderer kam und sprach, Herr, siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt und ernte, was ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht auf der Bank angelegt, sodass ich es bei meiner Ankunft mit Zinsen hätte einziehen können? Okay, gut. Aber haben wir überhaupt diese Vorstellung? Sind wir überhaupt, ich sag mal so, darauf vorbereitet? Ja, ich sag mal, was würdest du machen, wenn Jesus wiederkommt und er sagt, herrsche über deine Stadt, in der du gerade lebst, weil du dies und jenes gemacht hast und in meinen Augen war das zum Beispiel richtig. Und ich gebe dir jetzt die Verantwortung. Könntest du dir das überhaupt vorstellen? Ja, was würdest du machen? Welche Maßnahmen würdest du ergreifen, sozusagen, um die Stadt gut zu regieren? Da gehören ja die unterschiedlichsten Dinge mit dazu. Ja, wenn Jesus wiederkommt und er sagt, wir sollen über Städte herrschen und Jesus wird auf der Erde herrschen, sozusagen, es wird nicht alles sich automatisch von alleine machen, sozusagen. Also es heißt ja auch, dass Weinberge weiter gepflanzt werden. Ja, das es fliegen dann nicht sozusagen die gebratenen Tauben dir quasi in den Mund, sondern wir werden weiter eine Aufgabe haben. Und die hängt, wie gesagt, davon ab, was wir jetzt in dieser Zeit, bevor Jesus wiederkommt, mit unserem Leben sozusagen machen. Ja, okay, und da gehe ich auch nochmal dazu zu einer anderen Stelle, im Alten Testament, im Buch Daniel und im Kapitel 12, da heißt es, Vers 13, du aber geh hin, bis das Ende kommt. Du darfst nun ruhen und wirst einst auferstehen zu deinem Erbteil am Ende der Tage. Halleluja. Also wenn man sich anguckt, das Leben von Daniel war ja an sich schon genial, ja, was Daniel alles erlebt hat. Ich sag mal auch, was Daniel für ein Zeugnis war für Gott. Ja, die Geschichten werden heute noch den Kindern erzählt von Daniel im Feuerofen, mehrere tausend Jahre danach. Und er hat ja auch in einem Umfeld, was total heidnisch war, was total gegen Gott war, was eigentlich auch so eine Art antichristliches System war. Ja, wenn sozusagen der König, unter dessen Herrschaft er war, sich ein riesiges Standbild macht und alle dazu verpflichtet, dieses Standbild anzubeten. Ja, das ist so ähnlich wie in Nordkorea, wo der Vater von Kim Jong-un da sein Standbild gebaut hat und alle sich davor verbeugen müssen. Es ist der pure Götzendienst. Und Daniel hat das nicht gemacht und trotzdem wurde er gerettet und sozusagen war für mehrere Herrscher, er hat ja unter mehreren Herrschern gedient, ein Zeichen, ein leuchtendes Zeichen, wie eine leuchtende Fackel in der Finsternis, dass Jesus oder dass Gott lebt, ja, dass der Gott Israels lebt. Ja, er wusste damals noch nicht, Jesus war ja noch nicht geboren, aber dass der Gott Israels lebt. Und genauso auch wir, ja, wir sollen jetzt schon diese leuchtende Fackel in der Finsternis sein, ja, und uns nicht davon sozusagen beeindrucken lassen, was die Finsternis tut, sondern wie gesagt, auf das konzentrieren, was Gott tut, und dann werden wir Antworten haben für viele Dinge, wo die Menschen keine Antworten haben. Genauso wie Daniel beispielsweise. Oder gehen wir noch ein Beispiel, gucken wir uns noch ein Beispiel an, Josef. Ja, wenn man sich überlegt, Josef war in Ägypten, was damals die größte Weltmacht war. Es war das mächtigste militärisch und wirtschaftlich mächtigste Land der damaligen Zeit, als Josef dort war. Und Ägypten wäre sozusagen, für Ägypten wäre es eigentlich das Ende der Welt gewesen, wenn Josef nicht da gewesen wäre. Weil diese Hungersnot, diese nach den 7 guten Jahren kamen ja die 7 schlechten Jahre, hätte Ägypten nicht nur in die Knie gezwungen, sondern es wären massenhaft Menschen umgekommen, gestorben, vielleicht wäre sogar selbst der Pharao verhungert. Ja gut, er hätte noch Gold gehabt und konnte sich was holen, aber es heißt ja auch, das wollen wir uns nochmal angucken, im ersten Buch Mose, und das ist in Kapitel 41, ganz zum Schluss, Vers 53, als nun die 7 Jahre des Überflusses im Land Ägypten zu Ende gegangen waren, da brachen die 7 Hungerjahre an, wie Josef vorausgesagt hatte. Und es entstand eine Hungersnot in allen Ländern. Aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Halleluja. Also Gott ist natürlich nicht nur, dass er dir zeigt, was kommt, sondern er zeigt dir auch, was konkret zu tun ist. Ja, weil es bringt dir ja nichts, wenn du weißt, dass eine Hungersnot kommt, aber nicht weißt, was zu tun ist und dann davor gar nicht bewahrt bist. Ja, und natürlich geht es Gott nie immer nur um uns, so nach dem Motto, ja, okay, ich zeig dir was, damit es dir gut geht, damit du davor bewahrt wirst. Nein, oder nur deine Familie. Ja, sondern es geht immer darum, auch sozusagen, dass Gott sein ganzes Volk und natürlich auch die anderen Menschen im Blick hat. Und darauf gehen wir gleich nochmal ein. Das Ende von Vers 54. Aber im ganzen Land Ägypten gab es Brot. Und als das ganze Land Ägypten Hunger litt und das Volk zum Pharao um Brot schrie, da sprach der Pharao zu allen Ägyptern: Geht hin zu Josef. Was er euch sagt, das tut. Und als die Hungersnot im ganzen Land herrschte, öffnete Josef alle Speicher und verkaufte den Ägyptern Getreide, denn die Hungersnot nahm Überhand im Land Ägypten. Und alle Welt kam nach Ägypten, also nicht nur die Ägypter, sondern die umliegenden Völker, um bei Josef Korn zu kaufen, denn es herrschte große Hungersnot auf der ganzen Erde. Ja, wir wissen natürlich, dass, wenn die Bibel hier sagt, die ganze Erde, dass damit diese gesamte damalige bekannte Welt gemeint ist, ja. Wir wissen nicht, ob das jetzt auf jedem Kontinent war, ja. Das spielt auch erstmal keine Rolle, sondern es geht darum, dass diese Hungersnot nicht nur Ägypten betroffen hat, sondern viele andere Länder auch ringsrum und dass wahrscheinlich Tausende, vielleicht sogar Hunderttausende oder vielleicht sogar mehr als 1 Million Menschen oder mehrere Millionen Menschen gestorben und verhungert wären, wenn Josef nicht gewesen wäre, ja, weil nach 7 Jahren, ja, hätte wahrscheinlich niemand mehr, irgendwelche Reserven gehabt und viele wären vielleicht von dort weggewandert und natürlich wäre es auch, hätte auch Jakob, der ja mit den Brüdern von Josef in Kanaan war, im verheißenen Land, hätte er wahrscheinlich auch das verheißene Land verlassen und wäre nicht nach Ägypten gegangen, sondern wäre ganz weit woanders hingegangen, vielleicht sogar wieder zurück am Euphratstrom entlang, zurück, wo Abraham ursprünglich herkam, um irgendwie zu überleben. Genau, aber hier sieht man auch die Gnade Gottes, ja, und die Barmherzigkeit Gottes, weil wenn man sich überlegt, Gott wusste ja, dass nur einige, sag ich mal, Jahre später, ich weiß es nicht genau, wie viele hundert Jahre später, aber einige Jahre später, dann sozusagen die Ägypter sogar gegen die Israeliten sein werden, dass sie die männlichen Kinder sogar töten werden, dass sie versklaven werden, ja, obwohl eigentlich Josef ihnen das Leben gerettet hatte, ja, genau. Oder wenn man nochmal weiter in die Zukunft geht, mehrere tausend Jahre, Ägypten hat gegen Israel Krieg geführt und wollte Israel vernichten. Ja, da hätte Gott ja auch sagen können, okay, ich schalte das Problem gleich aus, ein paar tausend Jahre vorher, damit sie gar nicht erst später die Möglichkeit haben, mein Volk anzugreifen und versuchen, sie zu vernichten. Nein, aber es zeigt auch diese große Gnade und Barmherzigkeit, dass Gott, obwohl er wusste, was kommen wird, gesagt hat, ich rette diese Menschen durch Josef. Okay, genau. Und genau das ist das auch, was Gott durch uns machen will. Wir sollen ein Licht sein, indem wir, ich sag mal so, die Vision Gottes haben. Indem wir für ein bestimmtes Problem oder für eine bestimmte Situation, indem wir sehen, dadurch, dass wir eine Beziehung zu Gott haben, was kommt und indem wir von Gott auch empfangen und Wissen und Weisheit bekommen, was konkret zu tun ist. Und das wird vielen Menschen helfen. Und hier will ich nochmal auf zwei Sachen ganz besonders eingehen, die du auch bei Josef findest und die du auch bei Noah zum Beispiel finden kannst. Und zwar, was er gesagt hat, was er vorgeschlagen hat, das war ja auch von Gott. Und zwar ist das auch in Kapitel 41, Vers 28. Darum sagte ich zu dem Pharao, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Siehe, es kommen 7 Jahre, da wird großer Überfluss herrschen im ganzen Land Ägypten. Aber nach ihnen werden 7 Hungerjahre eintreten. Und all dieser Überfluss wird vergessen sein. Okay, Vers 32. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Ja, also rasch, wenn man sich überlegt, 7 Jahre, ja, ist ja ein relativ langer Zeitraum für uns Menschen. Für Gott ist das rasch. Also dass es schnell kommt, sozusagen. Okay. Und nun, also wenn man sich sagen würde, okay, es sind noch 7 Jahre Zeit und dann kommt eine ganz große Wirtschaftskrise, ja, so groß, schlimmer als die Weltwirtschaftskrise 1929 und die wird die ganze Welt betreffen und große Auswirkungen haben, Erschütterungen auf das soziale Gefüge und so weiter. Ja, würde jemand sagen, würde man denken, ja, okay, ist ja noch genug Zeit, ja, okay. Und dann sagt er ja, und nun möge der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann sehen und ihn über das Land Ägypten setzen. Und dann sagt er ja, der Pharao möge Handel und Aufseher über das Land setzen und erlasse in den 7 Jahren des Überflusses den 5. Teil des Ertrages erheben vom Land Ägypten. So soll man alle Nahrung dieser 7 künftigen guten Jahre sammeln und Getreide speichern zur Verfügung des Pharao und diese Nahrung in den Städten aufbewahren. Okay, also er sagt, du sollst dich darauf vorbereiten. Und der 5. Teil sind 20%. Ja, 20% sollte er zurücklegen. Ja, und hier sieht man halt auch, ich sag mal, auch wie gottesfürchtig der Pharao war. Ja, wenn man sich überlegt, wenn du heute irgendeinem Regierungschef sagen könntest, okay, das hat Gott mir gezeigt, das wird in 7 Jahren passieren, er wird es dir wahrscheinlich gar nicht glauben, weil es ja gar nicht so weit in die Zukunft vorausdenkt. Manche denken gar nicht so weit in die Zukunft voraus, sondern nur bis zur nächsten Wahl. Okay, aber das heißt, einen Unterschied machen zu können, bedeutet auch, dass man im Hier und Jetzt ein Opfer bringen muss. Ja, das hat Josef gemacht. Er sagt, wir müssen jetzt ein Opfer bringen und einen Teil von dem, was wir haben, zurücklegen, damit in der Zukunft das, was wir jetzt eigentlich noch gar nicht sehen, das, was jetzt noch gar nicht sichtbar ist, ja, und besonders wenn es den Leuten gut geht, ist es natürlich schwierig zu glauben, dass eine Zeit kommt, wo es vielleicht mal anders sein könnte. Und genauso auch bei Noah, ja, es war noch gar nicht sichtbar, dass das, was Gott ihm gezeigt hat, dass das tatsächlich kommen würde. Aber er hat, bevor das kam, Opfer gebracht, indem er Ressourcen, Zeit und all diese Dinge geopfert hat, um das zu machen, wo er davon überzeugt war, dass das der Plan Gottes war. Ja, und wir müssen uns verabschieden von dieser Vorstellung sozusagen, das sind alles so heilige Leute gewesen, die haben überhaupt sozusagen, wie aus der Kinderbibel und aus dem Märchenbuch, die haben überhaupt keine menschlichen Gefühle so gehabt. Ja, natürlich hatte sich vielleicht gedacht, ich würde gerne lieber was anderes machen. Warum kann ich nicht so leben wie die anderen? Warum kann ich nicht mir so ein schönes großes Haus bauen? Warum muss ich meine ganzen Ressourcen in dieses Schiff stecken? Wir wissen nicht genau, was Noah gedacht hat, aber wir können wissen, er war ein ganz normaler Mensch. Und hat er ganz normale Gefühle und Zweifel und Gedanken gehabt, hat sich mit anderen Leuten verglichen. Aber trotzdem, und das ist der nächste Punkt, hat er die Disziplin gehabt, aufgrund der Vision, die Gott ihm gegeben hat, die richtigen Schritte zu gehen. Und so komme ich zum Abschluss. Wir haben ja auch Anfang des Jahres prophetische Worte weitergegeben und ein prophetisches Wort war ja für dieses Jahrzehnt. Und da ging es ja nochmal darum, dass dieses Jahrzehnt so werden wird wie im vergangenen Jahrhundert, die 20er, 30er und 40er Jahre zusammen. Das war das Wort, was ich gehört hatte. Und wir sind ja jetzt immer noch in der Pandemie, beziehungsweise wahrscheinlich und hoffentlich bald am Ende. Aber so wie ich das sehe, wird auch eine sehr große Weltwirtschaftskrise noch kommen. Ja? Und die wird so ähnlich sein wie 1929. Und die wird auch so eine Art Katalysator sein für viele weitere Entwicklungen und Dinge, ja, die dann noch kommen werden. Und jetzt ist die Zeit zu beten und Gott zu fragen, wie kann ich mich darauf vorbereiten? Und da meine ich nicht, in irgendwelche Panik zu verfallen und irgendwelche Dinge aus deinem eigenen Verständnis zu tun, sondern wirklich Gott zu suchen und Gott zu fragen. Und Gott wird zu dir reden und wird es dir zeigen. Und genau so, wie damals Josef ein Segen gewesen ist für Ägypten in der schwierigen Zeit, sollen wir ein Segen sein in der Zeit, die kommt, weil wir darauf vorbereitet sind. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch Gottes Segen, einen schönen Schabbat und bis zum nächsten Mal. Shalom.